ja, wir haben diesen Podcast ja als Mütter, die eine Essstörung haben, hatten und wir uns immer wieder Themen überlegen, die uns dazu beschäftigen. Und heute haben wir uns natürlich schon vorab auch ein bisschen besprochen und Sandra hat eine gute Idee gehabt für ein Thema. Und ja, damit möchten wir heute starten. Und Sandra, ich gebe jetzt auch wieder an dich, weil du das schon so gut erklärt hattest. Genau, erzähl mal, über was wollen wir uns heute austauschen?
Ja, und zwar habe ich mir überlegt, wäre es einfach ganz spannend, sich mal drüber zu unterhalten, was die Trotzphase von kleinen Kindern mit der Entwicklung von einer Essstörung zu tun hat und aber auch, was die Trotzphase von kleinen Kindern mit uns Mamas, die eine Essstörung haben oder hatten, macht und wie sich das wiederum dann auf unser Essverhalten und unsere Vorbildfunktionen unseren Kindern gegenüber auswirkt.
Ja, und da würde ich ganz gerne auch gleich das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, also wie du zu dem Thema kamst, vielleicht möchtest du es erzählen?
Ja, und zwar bin ich auf dieses Thema gekommen, weil meine Tochter ist jetzt 4 und ist schon seit längerem in der Trotzphase und es wird natürlich immer besser, aber es gibt immer wieder so Situationen, wo sie sehr trotzig ist oder sich auch einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bewusst daneben benimmt. Und es dann zu Situationen kommt. Beispiel, sie geht zu meinen Schwiegereltern hoch und sagt zur Oma, ich mag dich nicht, du bist blöd, weil die Oma gerade irgendetwas gemacht hat, was sie nicht möchte oder weil sie gerade einfach schlechte Laune hat. Manchmal weiß man es auch einfach nicht so genau und die Oma dann verständlicherweise mit ihr, ich sag mal, schimpft in Anführungsstrichen und sagt, du Hanna, wenn dir das jetzt nicht gefällt, dass ich da bin, das ist meine Wohnung, dann geh bitte wieder runter in deine Wohnung. Hier möchte ich mich nicht von dir beschimpfen lassen. Und in den Situationen ist es immer, die Hanna versteckt sich dann hinter mir und ich habe dann immer so das Bedürfnis, sie zu beschützen. Die Hanna ist vom Charakter her aber sicherlich viel stärker, als ich das als Kind gewesen bin. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich sehr mein inneres Kind in ihr in diesen Situationen sehe und sie dann einfach sehr beschützen möchte und das vielleicht gar nicht so gut ist, damit sie lernt, ihre Emotionen anders zu regulieren.
Ja, das, wie man so schon sagt, das resoniert auch. Also ich merke das auch innerlich, so Gefühle. Also ich kenne auch so Situationen, wo ich glaube, jetzt eines meiner unserer Kinder schützen oder verteidigen zu müssen. Und wenn ich aber das erstmal dann reflektiere und erstmal im Moment nicht mache, dass ich dann auch schon merke, das ist eigentlich mein Inneres. Ja? Und aber was ich da vielleicht auch schwierig finde, ist manchmal zu unterscheiden zwischen diesem Mutterinstinkt, nenne ich es mal. Ich will mein Kind beschützen und auch, was ist dann noch das innere Kind? Aber bleiben wir mal bei dir. Wie ist es denn für dich gewesen? Also hast du den Eindruck oder merkst du oder denkst du, ich glaube, daran erinnern kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr, wie es denn für dich war in der Kindheit?
Das habe ich eben tatsächlich dann gerade überlegt. Wie war denn das in meiner Trotzphase oder in meiner Kindheit? Wenn ich das jetzt so mit meiner Tochter vergleiche und so aus den Erzählungen von meiner Mama, die natürlich auch verzerrt sind im Laufe der Zeit, keine Frage, aber sie erzählt eigentlich immer, dass ich relativ unkompliziert und pflegeleicht gewesen bin. Und ich war, also ein Bereich weiß ich zum Beispiel definitiv, was sich ganz, ganz krass unterscheidet. Die Hanna sucht sich zum Beispiel ihre Kleidung aus, schon seitdem sie 2,5 Jahre alt ist. Also es hat ganz früh angefangen und ich weiß, dass meine Mama mir, bis ich glaube 12 war, Sachen rausgelegt hat und die hatte ich anzuziehen. Ob ich die jetzt mochte oder ob ich mich da drin wohlgefühlt habe oder nicht, das war egal. Und ich weiß auch, dass ich mich dann früher auf der Schultoilette umgezogen habe, wenn ich mich in den Sachen gar nicht wohlgefühlt habe, weil ich diesen Konflikt mit ihr gescheut habe und mich einfach anpassen wollte.
Ja.
Und ich meine, da war ich natürlich dann schon wesentlich älter und nicht mehr in der Trotzphase, aber das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich der Hanna Selbstbestimmung zugestehe und wo ich einfach denke, das ist ganz wichtig, dass sie da ihre Autonomie leben kann und einfach auch merkt, dass sie einen Einfluss drauf hat. Und ja, also wie gesagt, was Trotzphase irgendwie anbelangt, kann ich mich tatsächlich nicht wirklich daran erinnern, ob es diese Momente gegeben hat.
Ja.
Wie ist es bei dir? Weißt du das irgendwie?
Also ich hatte vielleicht mal, also ich habe ja zwei Kinder, vielleicht habe ich beim Tayo, als er in diese Zeit reingerutscht ist, sage ich mal, habe ich vielleicht auch drüber nachgedacht. Aber jetzt erstmal fällt mir nichts dazu ein, also zu der Phase selbst. Ich glaube aber auch, dass ich das so ein bisschen nach oben, wie heißt es, also erweitere, weil ich habe schon so Erinnerungen und vielleicht ist es auch das Thema Trotz oder, und da ist ja auch wieder die Frage, was ist Trotz und was ist wirklich, ich bin mir selbst bewusst, ja, ich habe Bedürfnisse und ich kenne meine Bedürfnisse und ich kann mich auch gut dafür einsetzen. Und ich erinnere mich an einige Situationen, wo ich immer gedacht habe, ist doch voll okay, dass ich das jetzt sage oder mich so verhalte, weil ich will ja gar niemandem damit schaden, sondern das ist halt einfach mein Bedürfnis oder mein Weg. Und ich konnte oft nicht verstehen, warum ich den nicht gehen durfte. Und auch dann, als ich in der Pubertät war, und vielleicht machen das die meisten mit, ich weiß es nicht, erinnere ich mich daran, dass Freundinnen von meiner Mutter gesagt haben, boah, du bist ja voll in der Pubertät drin und du bist ja voll gegen das, was deine Eltern sagen und so. Gut, zum einen konnte ich mit dem Wort Pubertät nichts anfangen, aber ich fand es auch immer, es hat sich für mich überhaupt nicht gut angefühlt, so diesen Stempel zu kriegen und oder dann für mich zu denken, okay, ist das jetzt nicht okay und muss ich jetzt irgendwie nicht anpassen und ich sage eigentlich nur meine Meinung, ja. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Das ist wahrscheinlich schon auch das Hormonelle. Genau, deswegen die sogenannte Trotzphase selbst kann ich mich auch nicht erinnern. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, weil ich glaube, meine Eltern können mit Gefühlen nicht gut umgehen. Also, dass da schon vielleicht auch was in Anführungszeichen schiefgelaufen ist. Ja. Was ich merke, ist, jetzt so wegen beschützen wollen und vielleicht inneres Kind. Und ist bei mir, dass ich merke, zum Beispiel der Tayo war vom Charakter zerbrechlicher. Und die Yuna ist vom Charakter oder von ihrer Art und Weise Forscher. Ja, also die geht jetzt auch schon ja manchmal zum Bruder und haut ihn oder ist halt auch laut. Und der Tayo, der auch dieses Regelkonforme, ja. Und beim Tayo hatte ich auch häufiger das Bedürfnis, ihn zu beschützen, zu verteidigen, wenn er von Erwachsenen irgendwie meiner Meinung nach falsch behandelt ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber vielleicht überfordert für mich gefühlt wurde. Und bei der Juna habe ich es nicht so. Ne? Ja. Also deswegen habe ich für mich da so von inneren Kind, für mich selbst da jetzt nichts, glaube ich. Wo ich aber ja sagen kann, sowas.
Was du gerade gesagt hast, dass deine Eltern nicht mit Gefühlen umgehen konnten, das habe ich auch bei meinen Eltern erlebt und vor allen Dingen bei meiner Mama, und das erlebe ich auch teilweise jetzt im Umgang mit der Hanna, auch wenn die ja nicht so viel Kontakt haben. Wenn die Hanna dann in der Trotzphase ist oder wenn sie dann irgendwie weint oder so, ist es ganz, ganz schnell einfach, dass meine Eltern dann so in diese Schiene kommen, leise sein, quasi dieses schlechte Gefühl nicht ausleben dürfen und eigentlich aus dem Erwachsenenbedürfnis nach Ruhe raus.
Ja.
Und dass man einfach das ganz schwer auch als Erwachsener aushält, dass diese negativen Gefühle da sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es sicherlich bei mir als Kind auch so gelebt haben. Das heißt, ich habe eigentlich relativ früh gelernt, dass schlechte Gefühle nicht erwünscht sind, dass das nicht gut ist und dass man die irgendwie wegdrücken muss. Warum, wieso, weshalb sich das dann bei mir durch eine Essstörung ausgeprägt hat, wird sicherlich noch ganz, ganz viele andere Faktoren haben. Hat auch, glaube ich, sehr, sehr viel mit Kontrolle zu tun. Ich habe mich immer sehr von meiner Mama kontrolliert gefühlt Und ich habe auch gemerkt, dass meine Tochter dieses Gefühl des Kontrolliertseins extrem in mir getriggert hat, von Geburt an, wie sie halt so klein war und ich mich so fremdbestimmt gefühlt habe durch sie, was man ja einfach ist. Ja. Aber ich habe vorher nicht gewusst, dass mich das so extrem triggert. Und das ist halt schon etwas, wo ich sehr, sehr dran zu knacken habe, einfach dieser Spagat, dass ich mich getriggert fühle und auf der einen Seite ihr aber trotzdem ja alles irgendwie an Liebe geben möchte und ja für sie versuchen will, diese Fremdbestimmung auszuhalten, wo sie aber natürlich diese negativen Schwingungen von meiner Seite mitbekommt. Und was mir auch zu dem ganzen Thema eingefallen ist, wenn jetzt ein Kind in einer Trotzphase ist und so negative Gefühle zeigt, dass man dann ja auch, sag ich mal, früher oft dazu gegriffen hat, so komm, hier hast du ein Gummibärchen oder ein Stück Schokolade und dann ist schon wieder gut. Oder auch wenn ein Kind sich wehgetan hat und auch sehr oft einfach so dieses Belohnen und Bestrafen mit Essen. Ne? Und natürlich erwische ich mich auch manchmal dabei, zum Beispiel, wenn wir nach Hause kommen und die Hanna dann fragt, darf ich was aus meiner Süßigkeitenbox? Und ich dann sage, ja, du isst jetzt aber erst bitte dein Obst oder ein Brot oder so und dann kannst du noch was haben, wenn du Hunger hast. Ich glaube, wenn man eine Essstörung hat, ist man da sehr, sehr sensibel bei solchen Aussagen, weil ich zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern ist es ganz, ganz oft so, dass dann halt eben so dieses kommt, na, bitte erst was Vernünftiges essen und dann kannst du Süßigkeiten haben und dass das ja auch ein Stück weit normal ist und da muss ich mich dann immer selber ein bisschen reflektieren, dass ich nicht zu sensibel dann dafür bin. Weil ich glaube, wenn die Kinder merken, dass dieser Bereich etwas ist, wo ich ganz, ganz empfindlich bin, dann macht das ja auch was mit denen. Und wenn die merken irgendwie, dass mir quasi sich alles hochrollt, wenn sie nach Süßigkeiten fragen, weil mich das irgendwie triggert und ich dann gleich an schlechte Ernährung und was weiß ich nicht alles denke, dann macht das mit denen ja auch einfach was, weil dann hat es wieder diesen absolut besonderen Stellenwert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich finde, es zeigt ja auch wieder das Thema, dass wir keine abgeschotteten Einheiten sind, sondern dass es ja immer was macht, ne? So, dass man, man hat Situationen und das hat nicht nur immer was mit anderen Personen zu tun, sondern viel mit einem selbst, ja, dass man da merkt, dass das bewirkt es in mir selbst. Und wegen des Themas nochmal Trotzphase und kommt auch immer drauf an, wie lang die geht oder wann die startet. Weil du jetzt gesagt hast, diese Situation mit deiner mit der Schwiegermutter jetzt in dem Fall, das Beispiel, das du genannt hast, ist es dann für dich, dass du sagst, okay, hast für dich erkannt, du möchtest so und so damit umgehen? Also hast du da irgendwie für dich einen Weg gefunden, dass du sagst, es passt für dich innerlich, als auch, dass du denkst, okay, das passt für Hanna?
Ja, also grundsätzlich, es gibt dieses Thema nicht nur mit der Schwiegermama, sondern sie macht das sowohl mir gegenüber, bei mir aber am wenigsten tatsächlich, meinem Mann gegenüber und auch meinem Schwiegervater gegenüber, dass sie wirklich, wenn sie schlechte Laune hat, wenn sie müde ist, wenn sie irgendwas nicht bekommt, dass sie dann wirklich sagt, du bist blöd, geh weg. Und ich bin sicherlich jemand, der ihr schon rückmeldet, Hanna, ich habe dich trotzdem lieb, weil das ist für mich einfach so wichtig, weil ich einfach das Gefühl hatte, das habe ich als Kind nie bekommen, wo wir halt wieder bei diesem, ich sehe mein inneres Kind in ihr wären.
Ja.
Aber ich finde den Zugang trotzdem total richtig aus meiner Perspektive, weil ich ihr immer vermitteln will, egal wie sie sich verhält, sie ist okay und sie darf da sein. Auf der anderen Seite möchte ich ihr dann trotzdem aber auch Grenzen setzen und sagen, Hanna, ich sehe, du bist jetzt meinetwegen müde oder ich sehe, du kriegst jetzt gerade irgendwas nicht, aber ich möchte nicht, dass du jemand anderen beleidigst. Du kannst mit den Füßen aufstampfen, du kannst von mir aus schreien, du kannst in ein Kissen boxen, aber ich möchte nicht, dass du andere Leute beleidigst. Und die Situation haben wir dann auch mit einem anderen Kind gehabt. Das war sehr massiv. Das hat mich schon sehr gefordert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben zwei Kinder alleine im Schlepp gehabt und bin mit denen in ein Puppentheater gegangen was für die beiden mega aufregend war. Und dann war schon die Situation, dass die Hannah Angst vor der Figur vom Wolf gehabt hat. Und das andere Mädchen nicht. Und die hat total Spaß gehabt und Hannah wollte nach Hause. Dann habe ich gesagt, nee, Hannah, wir sind jetzt aber mit der Marlene zusammen hier und das geht jetzt nicht, dass wir nach Hause fahren. Und schlussendlich habe ich dann beide Kinder auf dem Schoß gehabt und hat dann auch soweit gepasst und dann wollten wir nach Hause fahren und dann sagt Hannah, ich möchte noch zu Marlene spielen gehen. Dann sage ich, heute nicht mehr, weil es ist jetzt schon spät und morgen ist wieder Kindergarten, ein andermal gehen wir zu Marlene spielen. Ich will aber zu Marlene und ich will da Himbeersaft trinken. Ich gesagt, heute nicht. Und dann war vorbei. Dann hat sie sich fast halb auf der Straße hingesetzt, geschrien, strampelt alles. Dann habe ich zu der Marlene gesagt, Marlene, bitte stell dich vors Auto, warte da auf uns. Hab die Hannah dann geschnappt, ins Auto gesteckt, in Anführungsstrichen. Und dann hat sie sich auf dem Rücksitz gebärdet wie eine Wahnsinnige, hat die Marlene getreten, hat ihr gesagt, ich mag dich nicht, geh weg, ich will nicht auf den blöden Berg fahren, um dich nach Hause zu bringen, du bist doof. Und so ging das dann in einer Tour, bis wir zu Hause waren bei der Marlene. Und ich habe dann halt auch, also es war halt schwierig, weil ich bin Auto gefahren und habe die zwei Kinder hinten drin gehabt. Und da habe ich dann, also da bin ich auch tatsächlich dann lauter geworden, weil ich gesagt habe, Hannah, ich sehe, du bist jetzt übermüdet und das war viel zu viel jetzt scheinbar Kindergarten und direkt dann ein anderes Kind abholen zum Theater in diesem Zirkuszelt und 50 andere Kinder. Das war, glaube ich, einfach zu viel. Vielleicht hätten wir es besser an einem Wochenende machen sollen. Aber ich habe einfach gesehen, sie ist jetzt total müde, aber so, wie sie einfach mit dieser Emotion umgeht, passt es mir nicht. Und da muss ich dann eine Grenze setzen.
Ja.
Und das sind so Situationen, wo ich dann halt ganz oft auch überlegt habe, ob ich dann vielleicht auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit Süßigkeiten ruhig gestellt worden bin. So, hier, du kriegst jetzt was Süßes, aber bitte Hauptsache sei ruhig
jetzt. Du bist
jetzt,
ruhig,
Was zu essen und Ruhe ist jetzt.
Ja, ja.
Weiß ich im Nachhinein nicht. Und meine Mama hat mir eigentlich immer erzählt, dass sie überhaupt keine Süßigkeiten da gehabt hat und ich eigentlich den Umgang damit überhaupt nicht gelernt habe.
Okay.
Und ja, es ist einfach genau eben so, diese Grenze dann zu setzen, zu sagen, okay, die Emotion ist okay, das darf alles da sein, aber jetzt gucken wir mal, wie gehen wir damit um?
Ja. Aber da will ich dir jetzt erstmal Rückmeldung geben, dass du, ich finde, das machst du, also so wie du es erzählst, ist toll, echt super. Also ich finde es ja, das ist ja das, was ich persönlich sehr wichtig finde und wovon ich überzeugt bin. Beziehung mit Kindern und auch mit anderen Menschen ist ja immer eine Überzeugungs- und Glaubenssache. Mhm. Ich finde es aber ganz toll, weil du der Hannah einen Rahmen gibst, was sie vielleicht verstehen. Du formulierst ja oder artikulierst ja, was vielleicht ein Grund sein kann. Wir wissen es alle nicht, was letztendlich der Grund ist. Und es kann aber sein, dass es eben dieses Geballte, ne? Kindergarten und Pipapo. Und du sagst ja auch, sie hatte Angst vor diesem Wolf, ja? Und dann musste sie doch noch da bleiben. Also sie hat ja auch ziemlich viel ausgehalten. Ja,
ja, genau.
Und aber ich finde es mega, dass du dann halt auch das artikulierst für sie. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei den Kindern, ja? Artikulieren und zu sagen, okay, ich glaube, das war zu viel. Vielleicht, wir finden eine Lösung, sodass das beim nächsten Mal nicht mehr so kommt. Und
ich
meine, aber das ist auch wieder das Thema, es wird immer mal wieder vorkommen. Das ist halt auch okay. Ja?
Es genau. Wird
nie immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ja.
Das stimmt. Und das sind halt schon einfach so Sachen. Was ich jetzt aber, wenn ich das umgekehrt jetzt mal versuche, noch ein bisschen auch auf diese Essstörung bei mir zu beziehen, dass ich für mich auch merke, wenn ich gerade eine stabile Phase habe, wo ich regelmäßig esse, wo ich nicht irgendwie darüber nachdenke, wie viel ich esse, also wenn ich eher so wirklich so eine intuitive Phase habe, weil bei mir wechselt es tatsächlich immer, dann merke ich, dass ich mit dem viel, viel besser umgehen kann, aus meiner Sicht viel ruhiger, viel geerdeter bleibe in den Situationen, als wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin gerade selber nicht gut genug.
Ja.
Und das,
Aber ist ja auch total nachvollziehbar. Also das ist ja die gleiche Situation wie für Hannah. Also wenn wir uns nicht genug, jetzt in unserem Fall, essen, oder vielleicht auch Ruhephasen geben, ist ja unser Körper genauso auf Alarm getrichtert oder getrimmt wie Hanna vielleicht in der Situation. Jetzt nur, ich nenne ja. Hanna als Beispiel, weil das jetzt gerade genannt passt. Also ist ja bei unseren Kindern auch so. Also es ist ja total nachvollziehbar, wenn wir uns nicht genug Nahrung geben, Fürsorge, ja, dann baut sich ja immer mehr Druck auf und dann schaffen wir das ja auch nicht mehr in so Situationen, wenn wieder eine Drucksituation kommt, wo es halt nicht harmonisch abläuft, dann ist ja unser System auch, boah, das ist zu viel, ich kann da jetzt nicht mehr mit umgehen, eigentlich bräuchte ich was ganz anderes, ja.
Wie erlebst du das bei deinen Kindern? Kennst du diese Phasen, wo es denen einfach zu viel wird oder wo du auch so das Gefühl hast, irgendwie, oh, jetzt war eine Aktion einfach am Tag, die hätten wir uns schenken können?
Absolut, absolut. Beim Tayo fallen mir jetzt häufiger Situationen ein. Es ist wieder das Thema vielleicht Charakter, wenn man es so nennen möchte, dass beim Tayo, der viel aufsaugt, finde ich. Der ist so feinfühlig und ich auch dazu tendierte, jetzt nicht mehr so stark, finde ich, aber immer noch mache, aber eine Zeit lang, glaube ich, noch mehr hatte, vielleicht das ist so ein Rahmenkonzept, weil es war ja auch so, ich hatte auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen abgekapselt und so abhängig und ich so eingesperrt in einer gewissen Weise und ich habe das manchmal kompensiert, indem ich gedacht habe, boah, ich muss ganz viel unternehmen und das war, glaube ich, dann oft für einen Teil zu viel. Ja, und das kenne ich absolut. Also es gab dann auch immer wieder Situationen, wo ich erkannt habe, okay, da habe ich jetzt mein Bedürfnis befriedigt mit Unternehmungen. Ja. Doch für ihn war das jetzt einfach nicht das Passende. Ja. Und da aber dann auch so ein Pendel zu finden und zu sagen, okay, für mich passt jetzt auch weniger zu tun. Und gleichzeitig habe ich den Bereich, wo ich Unternehmungen machen kann. Das ist dann so der Kern gewesen. Und jetzt merke ich zum Beispiel gerade wieder vor 2 Wochen sonntags war ich mit den Kindern alleine oder das Wochenende war ich tatsächlich alleine. Samstags habe ich viel unternommen mit denen und am Sonntag war ich ziemlich müde und habe dann einfach auch entschieden, okay, ich mache heute nichts. Wir gehen nirgends hin und ich habe wieder gemerkt, wie uns dreien das so gut getan hat. Also genau. Und bei der Juna, ich glaube, beim Tayo ist es jetzt schon ein bisschen auch besser geworden, weil er das, glaube ich, mehr einpendeln kann, also dass er das auch, glaube ich, jetzt schon einigermaßen gelernt hat. Bis zu einem gewissen Grad, weil er ist immer erst 4,5 Jahre, also habe ich jetzt nicht die Erwartung, dass er das schon komplett kann, aber ich glaube, das ist für ihn einfacher geworden. Und bei der Juna, die mag sehr gerne laut und auch viel machen, bei der merke ich es aber zum Beispiel abends, also wenn dann sie müde ist, merke ich das. Sie schreit und wirft sich auf den Boden und schreit. Wirft sich auf den Boden und wirft Sachen durch die Gegend. Also ja, kenne ich das auch.
So. Ja, das ist ganz spannend, auch gerade was du gesagt hast, so dieses eigene Bedürfnis nach rausgehen und Unternehmungen, gerade weil man sich halt, wenn man alleine mit dem ersten Kind ist, eingesperrt und ja, einsam ein Stück weit fühlt. So ging es mir zumindest. Ja. Genau. Und ich bin halt auch vom Typ her wirklich so derjenige, der nicht gerne zu Hause rumsitzt und wirklich gerne viel rausgeht, viel unternimmt. Und das ist ein absoluter Trigger für mich persönlich, wenn ich aufgrund von, wenn jetzt meine Tochter krank ist oder so, wenn ich dann quasi gezwungen bin, zu Hause zu bleiben. Und da merke ich ganz schnell, da werde ich ganz unruhig.
Ja, gell, du machst auch gerade mit den Händen so, das geht mir auch so. Ja, das fühle ich auch auf den Händen, ja.
Und da bin ich absolut gefährdet immer, dass ich das Ganze dann mit Essen kompensiere. Also da habe ich so das Gefühl, dann bin ich so diese, wie nennen die das manchmal, dieses Grasen. Weißt du, so dieses immer so irgendwie so ein bisschen was irgendwo essen. Und ich merke dann auch, dass ich mir vom Kopf her dann normale Mahlzeiten verbiete, weil ich ja die ganze Zeit quasi am Essen bin, weil ich will ja dann nicht irgendwie zunehmen oder dick werden dadurch und Gottes Willen, jetzt bin ich ja auch noch zu Hause, jetzt bewege ich mich ja dann auch noch weniger, also da merke ich schon, da sind diese essgestörten Gedanken sehr, sehr präsent. Ja. Und das finde ich dann auch wiederum ganz schwierig in der Vorbildfunktion, weil mittlerweile mit 4 Jahren sind die Kinder einfach ja in einem Alter, wo die alles mitkriegen. Und eigentlich möchte ich meiner Tochter ja nicht vorleben, dass ich Unruhe mit Essen kompensiere. Aber ich tue es definitiv.
Ja. Ja,
Und
voll
das ist halt
nachvollziehbar.
etwas, wo ich mir schon sehr, sehr schwer tue, was jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was mit der Trotzphase an sich zu tun hat. Schon, weil mich natürlich diese Trotzphase manchmal auch in eine Unruhe bringt, keine Frage. Aber wo ich dann halt einfach merke, oh, das ist genau das, was ich ihr eigentlich nicht mitgeben möchte, dass man eben Emotionen mit Essen ruhig stellt. Und ich merke einfach immer wieder, dass ich sehr dazu tendiere, wenn ich mich unwohl fühle und wenn ich mich anders fühlen möchte, dass ich dann zu Essen greife, was aber ja nicht dazu führt, dass ich mich irgendwie anders fühle, sondern nur, dass ich dieses schlechte Gefühl abschwäche im Sinne von, dass es dumpfer wird. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich
Ja,
meine.
ich kann das, ich glaube schon, also ich habe da auch so ein, auch wieder so ein Gefühl in mir und so Situationen, so Szenen, ne, die dann so auftauchen. Mein Gedanke dazu ist, ich glaube, oder was ich für mich erkannt habe, ist, ich habe auch eine Zeit lang gedacht, wenn ich dann zu Hause bin und dann dieses, oh je, ich kann nicht raus, ich kann mich bewegen und ich muss jetzt einfach nur, darf jetzt einfach, muss jetzt einfach nur hier sein und pipapo. Ja, dann esse ich auch so häufiger und ich habe eine Zeit lang gedacht, das mache ich, damit ich mich besser fühle. Ich glaube aber, bei mir ist es tatsächlich dann die Erkenntnis gekommen, ich mache das nicht, um mich besser zu fühlen. Das ist, mein Körper macht das, weil ich mal zu Hause bin und ich mich nicht ablenke. Und dann mein Körper mir eigentlich auch zeigt, okay, jetzt musst du einfach mal das nachholen, was du vielleicht jetzt lange Zeit nicht gemacht hast. Einfach satt essen, ja. Und, ne? Und dann kommt es ja dieses, okay, jetzt esse ich ein bisschen was. Aber so richtig satt esse ich mich dann nicht. Und dann, ah ja, okay, aber das ist ja total physikalisch total oder vom Körper her total normal und nachvollziehbar, dass er dann eine halbe Stunde später sagt, jetzt nochmal. Also nicht, und nicht mal, dass man Hunger fühlt, sondern ist ja auch vom Kopf her. Und das ist ja auch wieder dieser Ansatz von diesem All-In, wo auch gesagt wird, okay, auch wenn man an Essen denkt, ist es ein Hunger. Das ist der mentale Hunger. Also wirklich dieses, der Körper zeigt einem über die Gedanken, dass das noch nicht genährt ist gleichzeitig. Und da vielleicht auch zu ref oder mal zu nachzudenken oder anders zu bewerten oder vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, ich esse halt, aber ja, es kann natürlich mit Gewichtszunahme auf lange Zeit dazu führen. Ja, das will ich nicht ausschließen. Ne? Genau, aber das muss man dann, ja, das ist halt dann einfach der Effekt dann dabei. Aber
Ja,
ist dann
ich
entspannter
war.
manchmal.
Ich weiß auch oft nicht, ob es dann eine, ich sag mal, Kompensation von Langeweile ist, weil eben ich sonst wirklich so ein, ja, schon so ein bisschen natürlich so ein Duracell-Häschen auch bin und immer irgendwas machen will und es ist nur quasi zu Hause sein und die Hanna ist da und ich habe jetzt nicht so wirklich eine Aufgabe irgendwie, ne? Und vielleicht jetzt auch einfach gerade keine Lust irgendwie zu putzen oder irgendwie Haushaltssachen zu machen. Und dann irgendwie, ja, okay, ich habe jetzt nichts zu arbeiten oder ne, die Möglichkeit zu arbeiten habe ich jetzt gerade nicht, weil ich jetzt mit Kind zu Hause bin. Und ja, was mache ich jetzt irgendwie? Was fange ich mit meiner Zeit an? Und ich habe dann, also da bin ich mir oft nicht sicher, ob nicht das Essen auch eine Ablenkung oder von dieser Langeweile ist, weil ich diese Langeweile auch nicht aushalte. Was natürlich auch wieder kein gutes Vorbild für meine Tochter ist. Oder ob es tatsächlich so, wie du sagst, und ich glaube, es ist schon auch beides, ist,
Wahrscheinlich,
dass
ja.
ich in den Phasen, wo ich viel unterwegs bin, natürlich abgelenkter bin, weniger esse und dass es dann zu wenig ist und dass mein Körper das dann nachholen will, wenn ich zu Hause bin. Kann natürlich auch gut sein.
Ja, und vielleicht auch wieder diese, also ist ja meistens nicht nur eine Sache, sondern auch da verschiedene, ne, verschiedene Punkte. Und auch vielleicht wieder, also für mir geht es so, auch wieder dieses Thema, wenn ich mich nicht ablenke, dann kommen halt auch, dann muss ich mich mit mir selbst auseinandersetzen.
Ja.
Und das fühlt sich manchmal unangenehm an. Und dann, das dann auszuhalten. Ja, das ist dann manchmal, das für mich auch Unruhe, ein Unruhegefühl bringt.
Ja. Wie ist es für dich, weil du jetzt gerade gesagt hast, es bringt Unruhe und dir geht es vielleicht dann auch nicht so gut, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt. Wie verhältst du dich dann deinen Kindern gegenüber? Hat das Auswirkungen darauf?
Also ich denke gerade drüber nach. Also ich denke jetzt gerade mal so drüber nach. Also früher, als ich noch mehr mir versagt habe, ausreichend zu essen, habe ich es gemerkt. Ja, das war so eine Dynamik von wegen, okay, ich habe gemerkt, ich bin jetzt, da war der Teil nur da. Ich bin jetzt nicht mehr so geduldig und habe eigentlich auch gar keine Lust, mit ihm was zu machen.
Mhm.
Wollte es aber nicht an ihm auslassen und habe dann vielleicht auch tatsächlich noch zusätzlich gegessen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt esse, dann so runterschlucken vielleicht, ja, so in einer gewissen Weise. Heutzutage bin ich, glaube ich, ja, anders in dem Sinne, weil ich dann meistens, wenn der Tayo zum Beispiel mit mir spielen will oder Juna, dann sage ich zu denen auch, nee, ich will jetzt gerade einfach nicht. Also, dass ich das auch einfach da sage, das möchte ich nicht, habe keine Lust. Und ich dann aber auch mir häufiger mal zugestehe, okay, jetzt fühlt sich das so an und dann lasse ich sie da halt doch mal iPad schauen. Auch wenn ich erstmal denke, oh, das kann ich doch nicht machen. Aber ich wege dann, ich wege dann so ab, denke mir, okay, entweder ich halte das jetzt alles aus und irgendwann macht es Bäm und mir geht es nicht gut. Oder ich sage jetzt halt einfach mal, okay, ihr dürft eine Stunde oder ihr dürft sogar 2 Stunden jetzt einfach mal iPad schauen und ich warte jetzt einfach mal ab und lasse es einfach mal sein und fühlen. Ja?
Ja.
Einfach in Anführungszeichen. Ich möchte nicht sagen, dass es immer einfach ist.
Wow.
Aber, ja. Aber das ist schon, das ist ein Lerneffekt. Ja.
Boah, das ist echt, finde ich, total mega. Also an dem Punkt bin ich irgendwie noch nicht, weil ich habe echt wahrscheinlich auch von Berufswegen her so diesen mega Anspruch, nee, iPad schauen, das geht gar nicht, weil das dürfen sie ja bei Papa und bei Oma und Opa. Das muss bei mir nicht auch noch sein. Und was ich schon mache, was gut funktioniert und womit ich ganz gut umgehen kann, ist, wenn sie Hörspiel hört. Also sie hat von mir einen alten MP3-Player gefunden und hat eben dann auch Kopfhörer. Und da kann sie tatsächlich dann auch wirklich mal 1 Stunde, 1,5 Stunden hören. Und da habe ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, als wenn ich sie jetzt irgendwie vor dem Fernseher oder vor das iPad sitzen würde.
Ja.
Und ja, aber ich merke halt einfach, ich halte dann diese Unruhe ganz, ganz, ganz schwer aus, weil sie sitzt dann da mit ihrem Hörspiel, ist total hippie-happy. Und ich denke mir so, okay, und ich, was mache ich jetzt? Es kommt halt dann sofort
dieses,
was mache ich denn jetzt?
Ja.
Und denke, ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie lange sie hört, wann braucht sie wieder was von mir? Und jetzt mit 4 ist sie ja schon wieder in einer ganz anderen Lebensphase, wo sie eben nicht wie ein Baby ständig irgendwas braucht und auch mal warten kann, wenn ich eine Tätigkeit anfange und die dann auch zu Ende machen möchte.
Ja.
Und da merke ich einfach, das ist jetzt irgendwie wieder so ein Prozess, wo ich sie ein Stück weit mehr loslassen muss und nicht, sag ich mal, anfangen von mir aus dann ständig zu sagen, ja, ich muss sie jetzt entertainen oder sie soll mich entertainen, viel schlimmer ja eigentlich noch. Und da merke ich auch einfach Parallelen zu meiner eigenen Geschichte, weil ich habe schon, glaube ich, das Gefühl gehabt, auch meine Mama ein Stück weit entertainen zu müssen und mit ihr Dinge machen zu müssen, weil sie die gerne wollte, weil sie gerne irgendwelche Spiele gespielt hat. Und ich kann im Nachhinein gar nicht sagen, ob ich da immer tatsächlich so viel Spaß dran gehabt habe. Ich habe das, glaube ich, einfach als Kind auch nie in Frage gestellt. Und da ist meine Tochter sicherlich vom Charakter her ganz anders, weil die ist da knallhart. Wenn die was nicht will, dann macht die das nicht. Und das ist grundsätzlich ja total gut, aber ist für mich jetzt ein absoluter Lernprozess, einfach auch zu sagen, so, sie ist stark und ich muss teilweise von ihr Sachen aushalten, die für mich unangenehm sind, aber umgekehrt muss sie dann auch aushalten, wenn ich ihr Grenzen setze. Wir haben eine Situation gehabt, möchte ich auch noch ganz gerne erzählen. da war die Hanna eben sauer auf mich und auf die Schwiegermutter, weil wir beide gesagt haben, Hanna, es ist nicht okay, dass du sagst, wir sind blöd, nur weil wir nicht das tun, was du möchtest und weil Mama dich jetzt nicht auf den Schoß nimmt und kuschelt und hoppert und beschützt, wenn Oma dir sagt, dass das nicht okay ist, sondern du sollst da mal sitzen und dir das anhören, ohne dass du dich jetzt hinter der Mama versteckst, weil so groß bist du schon. Und dann war sie halt grantig und dann haben wir gesagt, du kannst runtergehen. Du musst nicht hierbleiben, aber die Mama bleibt hier und unterhält sich jetzt noch mit der Oma.
Ja,
ja, dann ist sie runtergegangen, hat sich ihr Hörspiel geschnappt. Komischerweise kam sie auf einmal selber da dran.
Ja, klar.
Hat sich unter unseren Küchentisch verkrochen und hat dann, weil sie sauer war und genau weiß, sie darf das nicht, mit dem Stift die Wand unterm Tisch angemalt und den Tisch angemalt. Und ich habe das erst gar nicht gesehen und kam dann runter. Sie saß unterm Tisch noch mit ihrem Hörspiel. Kam ich runter, sagt, du hast so Hunger, möchtest du was essen? Mache ich uns was zu essen? Ja, gut. Dann haben wir was gegessen und dann irgendwann habe ich das gesehen, dass sie unter dem Tisch das angemalt hat. Und dann sage ich, Hanna, hast du das da angemalt? Das war ich nicht. Sage ich, Hanna, wer hat denn heute unterm Tisch gesessen? Und wer ist grantig auf Mama und Oma? Und sie tendiert schon dazu, dass sie dann anderen die Schuld gibt auch. Also wenn sie mit ihrem Cousin zusammen ist, dann ist grundsätzlich ja mal ihr Cousin schuld, wenn irgendwas kaputt gegangen ist und so. Und wo ich dann halt auch jetzt einfach merke, das sind Sachen, da kann ich nicht mehr lieb und nett sein, sondern da muss ich wirklich härtere Grenzen setzen. Und dann bin ich sie echt ein bisschen angeflogen und habe gesagt, du, erstens einmal, dass du Mama dann nicht die Wahrheit sagst. Wenn du Mist gebaut hast, dann sag das bitte. Es reißt dir keiner den Kopf ab. Und zweitens einmal, du kommst jetzt bitte her und wir machen das da weg. Weil ich möchte keine Striche auf der Wand haben.
Ja.
Dann hat sie erst Vollgas Spinnen angefangen, hat gesagt, na, sie macht das nicht. Und dann sage ich, und du wirst das machen. Und du kommst jetzt her und wir setzen uns dahin und machen das weg. Und das hat sie letztendlich dann auch gemacht und sich dann auch entschuldigt. Und ich merke, sie ist jetzt so in einem Prozess, wo sie einfach lernt auch zu sehen, wenn sie tatsächlich was macht, was nicht okay ist, dass sie sich entschuldigt. Und wir sind jetzt gerade so dabei, ihr beizubringen, dass Entschuldigung nicht nur ein Wort ist, sondern dass das ein Gefühl ist. Das ist, okay, ich habe jetzt wirklich was falsch gemacht.
Ja.
Und dass ich nicht nur dieses Wort hören möchte, sondern dass ich möchte, dass sie versteht, dass das jetzt wirklich nicht okay war.
Ja. Ja, also was mir da gleich in den Sinn kommt, zum einen, das ist ja total normal in dem Alter. Also der Tayo auch nochmal zu diesem, du bist blöd, der Tayo hat es auch, der hat auch die Zeiten. Mhm. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen weniger, wo er einfach sagt, ihr seid blöd, ich lade euch nicht zu meinem Geburtstag ein und so, ja. Und also das ist auch mal, ich glaube, das müssen wir uns auch mal wieder bewusst machen, dass das total normal ist und auch, und da war noch irgendwas anderes, wo ich auch gedacht habe, ja, das ist so fürs Alter, altersgerecht, ne? Fällt mir gerade nicht mehr ein. Und dann finde ich es auch mal ganz wichtig zu berücksichtigen, ey, die Kinder, die wissen noch selbst nicht, was bei ihnen los ist. Ne? Und das ist ja dann unsere Aufgabe, da zu versuchen, denen einen Rahmen zu geben, so wie du sagst, zum Beispiel das Artikulieren oder so, ja.
Ja.
Und ich finde es ja auch ganz spannend, weil wir Menschen, und bei Kindern sieht man es halt einfach noch besser, wir machen ja alles aus Bedürfnissen heraus. Und dass die Hanna ja vielleicht auch dieses, du bist blöd oder was weiß ich, irgendwas macht, auch um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. Und sie hat ja dann nicht den Effekt erzielt, den sie sonst kennt, ja? Also du hast gesagt, nee, du, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich bleibe hier, du kannst das machen, was ich total angebracht finde. Also finde ich echt cool, wie das auch, das hört sich echt gut an. Und dann aber hier, okay, jetzt setze ich wieder unten hin und ich will trotzdem dir eines aus. Ich will trotzdem deine Aufmerksamkeit. Dieses Auswischen hört sich zu negativ an, sondern ich will trotzdem deine Aufmerksamkeit. Und das dann mache ich das jetzt. Oder da lasse ich jetzt meinen Frust raus. Also total nachvollziehbar, finde ich. Irgendwie auch gesund. Ja. Ich meine, ich finde sehr gut, dass sie sowas macht und nicht irgendwie Tier verletzt oder sich selbst oder so. Ne? Ich meine, das ist doch gut eigentlich, dass sie dann jetzt, ich spreche von der Hanna, weil du das Beispiel gebracht hast.
Ich will jetzt
gar nicht so nur auf sie beziehen, sondern auch bei anderen. Und ich finde, das hast du ganz cool gelöst, weil das ist ja eine sinnvolle Konsequenz. Ja? Sie hat's bemalt, dann ist es die Konsequenz auch, dass sie es wegmacht. Punkt. Also, und das finde ich eigentlich auch immer ganz wichtig, den Kindern eben eine eine logische Konsequenz zu machen. Ne? Zum Beispiel dieses, was du vorhin gesagt hast, du bist traurig, kriegst du Schokolade oder wütend, du kriegst Schokolade, ist eigentlich keine sinnvolle Konsequenz, ja? Sondern du bist wütend, ja, dann stampf auf den Boden. Ja? Weil ja, das ist eine Handlung, die Sinn macht. Das ist eine sinnvolle Konsequenz. Und ja, deswegen, ja, das ist, ich finde, du machst es gut. Also wirklich, also das klingt gut.
Ja, schauen wir mal. Es wird sich wahrscheinlich in einigen Jahren dann erst zeigen, ob es der richtige Umgang damit ist.
Also das werden wir bis jetzt nicht wissen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man so seine Werte auch kennt und dann danach den Weg ungefähr geht. Und was ich halt wichtig finde, nicht zu sehr, also wenn du jetzt jedes Mal sagen würdest, okay, du darfst dich hinter mir verstecken und du darfst alles machen und du darfst alle beleidigen und so, ne, dann entwickeln wir Menschen ja auch nicht das Gefühl dafür, dass das was mit Respekt auch zu tun hat, ja.
Genau.
Und gleichzeitig kann sie halt vielleicht auch noch sich nicht anders äußern. Also das ist halt, die kann jetzt noch nicht argumentieren. Also ich mag das jetzt nicht, weil du hast ja das und das gemacht, deswegen fühle ich mich jetzt so und so. Also,
genau.
Wenn ich meine Tagebücher von früher lese, da steht immer drin, Mama ist doof, Papa ist doof, meine Schwester ist doof. Da kommt zwischendurch nochmal, den und den Jungen liebe ich. Und dann wieder, meine Freundin ist doof. Ja, also.
Ja. Und das ist ja auch ein Stück weit eben entwicklungsbedingt, so wie du sagst, weil wie oft kommen die Kinder aus dem Kindergarten und sagen, die Anna ist blöd. Da fragst du, warum ist die denn jetzt blöd? Ja, die wollte mit mir heute nicht Pferd spielen. Ja, und morgen sind sie wieder die besten Freunde und spielen halt irgendwas zusammen. Und sie können das ja noch gar nicht so einschätzen und meinen das auch ganz anders, als wenn jemand von uns Erwachsenen jetzt sagt, irgendwie, du bist doof. Das hat eine ganz andere Qualität, wenn ich zu einem Kind sage, du bist doof, als wenn ein Kind zu einem anderen Kind sagt, du bist doof.
Ja.
Und ich glaube, was einfach gerade jetzt so in der Perspektive als Erwachsener oft schwierig ist, wenn man sich dann so in seinem Selbstwert getriggert fühlt.
Mhm.
Na, also wenn man dann halt das Gefühl hat, okay, das Kind sagt jetzt, du bist doof, boah, ich habe irgendwas gemacht, was jetzt nicht richtig war, mein Selbstwert ist eh im Keller, um Gottes Willen, ich werde meinem Kind nicht gerecht und so weiter. Also das sind schon so Sachen, die ich dann manchmal bei mir erlebe, was dann so unbewusst für einen Film bei mir abläuft. Und wo ich dann eben merke, so wie ich gerade gesagt habe, wenn ich gerade eine stabilere Phase habe, kann ich damit ganz gut umgehen, kann das auch ganz anders reflektieren und weiß dann auch, okay, die war jetzt gerade völlig übermüdet, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun und nichts mit der Beziehung zwischen der Hanna und mir, dass die auf einmal schlecht wäre oder sie keine Bindung zu mir hat, sondern das hat jetzt wirklich nur was mit mir zu tun.
Ja, kenne ich aber auch diesen Film, dieses, oh je, jetzt ist er frustriert, okay, habe ich irgendwas falsch gemacht, hätte ich das anders machen müssen,
genau.
Ist das alles noch in Ordnung, will das jetzt sich tagelang ziehen, wird das irgendwas für sein Leben auswirken, ja, kenne ich auch, aber da dann auch zu sagen, okay, nee, das, ich kann nicht alles perfekt machen und das ist okay und dann zu bleiben. Ich habe schon gestern und heute wieder so, ne, wo ich so Gedanken hatte und dann sind sie weg. Was hat das denn? Der fällt mir gerade nicht mehr ein. Er kommt gerade nicht mehr. Naja,
macht nichts.
Es war noch so eine schöne runde Sache, die dann noch so schön rund abschließen können, aber fällt mir. Nee, kommt nicht mehr. Naja. Doch, eine Sache noch, und zwar mit diesem, jetzt wie deine Schwiegermutter auch in dem Beispiel reagiert hat und wie du das jetzt auch scheinbar gemacht hast, da finde ich es auch ganz, ganz eine Erkenntnis, die ich hatte, durch die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist ja auch dieses Thema, die Kinder auch, ist ja auch eine Form von Respekt und Ernst nehmen, wenn deine Schwiegermutter in dem Fall sagt, du, ich mag das nicht, dass du mich beschimpfst und du kannst gerne hierbleiben und damit aufhören oder gehst bitte woanders hin. Hat ja auch was damit zu tun, die Kinder zu respektieren und zu sagen, okay, ich nehme dich ernst. Du sagst was zu mir und ich nehme es auch ernst, was du zu mir sagst. Mhm. Ne? Und das finde ich auch ganz cool.
Ja.
War auch.
Ja, ich meine, es kommen dann natürlich auch so Aussagen, und das ist halt einfach so die Elterngeneration von uns. Wenn du zu den anderen Kindern sagst, du bist blöd, dann wirst du überhaupt keine Freunde im Kindergarten finden.
Okay, das ist dann
Ja,
wieder so
das sind so Aussagen,
pauschal.
wo ich dann denke, ja, das hat man halt früher so gesagt.
Ja,
Okay, ich
ja.
denke, und da muss ich dann auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht anfange, irgendwie missionieren zu wollen, weil ich mir denke, ja, das ist halt deren Sache, wie sie damit umgehen, und das ist okay, und das kann die Hanna schon differenzieren, dass Mama da anders mit umgeht als jetzt Oma und Opa, ne?
Ja.
Und
Ja,
da so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen und auch so für mich immer so ein bisschen zu reflektieren, bin ich jetzt wirklich zu weich im Sinne von, ich will mein inneres Kind schützen, was ich gerade in der Hanna sehe, oder passt das gerade eh ganz gut und ist angemessen, oder muss ich jetzt doch mal ein bisschen schärfer werden, weil sie wirklich eine Grenze überschritten hat? Und das ist halt auch immer eher ein Ausprobieren und so eine Gratwanderung.
Ja, und genau. Ich glaube, da bist du ja auch, du bist ja auch sehr reflektiert, und ja, da muss man halt immer in der Situation schauen, wie man drauf ist. Und es ist auch menschlich, dass man einfach unterschiedlich gelaunt ist und mal so, mal stärker so sein kann oder so reagieren kann.
Genau.
Jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr, aber macht nichts.
Ach so, mein Video ist gerade ausgefallen, das kann sein.
Aber macht nichts. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch schon wieder 45 Minuten oder so. Dann
es geht dann doch immer recht schnell.
Ja. Macht ja auch einfach Spaß. Dann schlage ich vor, dass wir für heute beenden, oder?
Ja.
Hast du noch was, was du dazu geben möchtest?
Nee, aber ich finde einfach immer diese Gespräche mit dir total inspirierend und spannend, was du für Gedanken dazu hast. Und das ist,
ja,
ist einfach immer sehr, sehr interessant und bereichernd, finde ich.
Dankeschön, Sandra. Vielen Dank. Und habe ich dir auch schon mal drauf gesprochen. Geht mir auch so.
Ja, gut, ihr lieben Zuhörer, dann wir wünschen euch einen schönen Tag. Und macht euch die Welt ein bisschen mehr, wie sie euch gefällt. Alles Liebe. Ciao.
Ciao.